ARD Sounds.
Welt macht China. Heute klingt Welt macht China ein bisschen anders als sonst. Wir sind ja gerade in der Sommerpause und in unserem Sommer-Special schauen wir auf eine ganz besondere Verbindung zwischen Deutschland und China. Die Partnerschaft zwischen Bayern und dem chinesischen Landesteil Sichuan. Es gibt Reportagen von ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt über die Pandas in Chengdu, die Hip-Hop-Szene und die LGBTIQ-Plus-Community dort, die Kultur der Teehäuser und die Sichuan-Küche. China-Experte Felix Li spricht über die einzigartigen Beziehungen zwischen Bayern und Sichuan. Und das hatten wir so bei Welt macht China auch noch nicht. Und zwischendurch werdet ihr auch noch so chinesischen Pop und Rock hören. Ich bin Joyce Li, schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt übergebe ich an unseren Gasthost Franziska Timmer vom Bayerischen Rundfunk, die euch durch die Sendung führt.
Franziska Timmer begrüßt Sie am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir starten in diese Stunde mit einer der bekanntesten Popstimmen Chengdus, Jane Zhang. Haben Sie es gehört? Da war ein englischer Satz versteckt in dem Lied von Jane Zhang. Do what you like. Mach, was du willst. Das ist ein ziemlich gutes Motto für die Menschen, die unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt im Herzen der chinesischen Metropole Chengdu getroffen hat. Auf eine Tasse Tee und natürlich eine Runde Mahjong.
Ein Teehaus in der chinesischen Millionenmetropole Chengdu. Die Gäste sitzen auf Bambusstühlen an rustikalen Holztischen, darauf dampfend heißer Tee. Maiskolben, Süßkartoffeln und Maronen garen auf kleinen Tischgrills. Die Menschen in Chengdu sind sehr unbeschwert und entspannt, sagt diese 66-Jährige, die mit ihren Freunden hier ist, von früh bis spät. Chengdu sei die Hauptstadt der Muße. Das Tempo ist gemächlich. Seit wir in Rente sind, haben wir nicht mehr viel zu tun. Das Leben in Chengdu ist sehr entspannt. In Chengdu lässt sich leicht die Zeit vergessen, trotz der vielen Menschen. Die Metropole zählt mit etwa 20 Millionen Einwohnern zu den 5 größten Städten Chinas. Sie ist fast so groß wie die Hauptstadt Peking, aber deutlich entspannter. Chengdu gilt als eine Stadt, die in ihrem eigenen Tempo lebt. Chinesische Medien sprechen von Man Chenghuo, das heißt übersetzt langsames Leben. Chengdu ist eine Stadt mit futuristischen Wolkenkratzern neben restaurierten Altstadtvierteln. Es gibt tausende Teehäuser, teils auch in Parks an der frischen Luft. Das älteste ist mehr als 100 Jahre alt. Dieses hier, das Dachi-Teehaus im Zentrum Chengdus, gehört zu den neueren. Es ist aus einer alten Lackwarenfabrik entstanden. Der industrielle Stil, Betonfassaden, rohe Böden und das hohe Hallendach verbindet die alte Kultur mit der Moderne. Spielsteine klackern auf der Tischoberfläche. 4 Frauen haben sich zu einer Runde Mahjong getroffen. Einem traditionellen Spiel, das in Chengdu zum Alltag gehört. Ziel ist es, aus Steinen mit chinesischen Schriftzeichen drauf eine Gewinnkombination zu sammeln, ähnlich wie beim Rommy oder Poker. Jeden Dienstag trifft sich Deng Mingli mit ihren Freundinnen. Stundenlang können sie so zusammensitzen und plaudern. Während es an anderen Tischen konzentriert und ruhig zugeht, ist es bei ihnen etwas lockerer. Und doch geht es auch hier ums Gewinnen und um eine kleine Summe Geld. Wir zocken. Jetzt schuldet sie mir 25 Yuan. Umgerechnet hat sie sich bei dieser Runde etwa 3 Euro erspielt. Davon könnte sie sich eine Nudelsuppe leisten. Es geht um kleine Summen. Doch jetzt steht erstmal die nächste Runde auf dem Spiel. Die meisten Leute nutzen das Geld tatsächlich als Punktesystem und gleichzeitig als eine Art Belohnung. Dabei geht es nicht darum, sich die Chance auf einen riesigen Reichtum zu sichern. Für die meisten geht es einfach darum, Punkte zu sammeln. Sagt Yuan Yulin, Vorsitzender einer Mahjong-Vereinigung in Chengdu. Gleich neben den Büroräumen der Vereinigung gibt es ein kleines Museum zur Geschichte von Mahjong. Die Spielsteine wurden früher traditionell aus Knochen und Bambus gefertigt. Heute wird oft Kunststoff oder Acryl verarbeitet. Es ist noch nicht allzu lange her, dass das traditionelle chinesische Mahjong seine heutige Form angenommen hat. Es sind erst 200 bis 300 Jahre vergangen. Im Grunde genommen tauchte das traditionelle chinesische Mahjong erstmals in der Spätphase der Ming- und der Qing-Dynastie, der chinesischen Kaiserzeit, auf. Mahjong kommt ursprünglich nicht aus Chengdu oder dem Landesteil Sichuan, ist aber besonders hier auf Anklang gestoßen und Teil der Kultur geworden. Auf den Straßen und in den Gassen sieht man vor allem ältere Menschen spielen. Tatsächlich spielen mittlerweile aber auch viele junge Leute Mahjong, auch viele Studenten. Es fördert die Gehirnaktivität, ist gut für die Intelligenz und das Bewegen der Finger ist sehr hilfreich für die allgemeine körperliche Verfassung. Im Teehaus sind die Tische nahezu voll. Viel Arbeit für Liu Xiumei, die hier bedient, Tee serviert und die Tische und den Boden wischt. Hier sei es eher die ältere Generation, die sich die Zeit vertreibt. Wir sind jung, wir arbeiten. Aber wenn wir frei haben, dann rufen wir Freunde an, um etwas zu unternehmen, ein bisschen Mahjong zu spielen, die Sonne zu genießen und Tee zu trinken. Und so fließt das Leben in Chengdu, gemächlich, in einer Stadt, in der die Zeit anders tickt.
Die Menschen in Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, haben wir schon ein bisschen kennengelernt in unserem heutigen Bayern 2 Fernweh. Jetzt wird's schwarz-weiß und flauschig. Es wirkt fast wie Naturgesetz, dass man diese Kollegen hier süß finden muss. Und wer in Chengdu ist, kommt auch sicher nicht an ihnen vorbei.
In der Millionenmetropole Chengdu im Landesteil Sichuan sind Pandas überall. Sie sitzen als Plüschfiguren in Geschäften, zieren die Motorhauben der Taxis. Es gibt Panda-Hotels, Panda-Spas und Eis mit Panda-Motiv. Im Stadtzentrum hängt eine riesige Panda-Statue an der Fassade eines 7-stöckigen Kaufhauses, so als würde der Bär raufklettern und die Stadt erobern. Ein berühmtes Fotomotiv für Reisende. Einzigartig, groß genug. Die meisten schauen von unten auf seinen Hintern, aber man kann auch hier auf die Dachterrasse steigen, um sein Gesicht zu betrachten. Yang Liyong ist aus dem Norden Chinas, aus Tianjin angereist. Er war schon oft in Chengdu. Immer wieder zieht es ihn zu den Pandas. Ich finde sie einfach zu niedlich. Ich kaufe auch gerne Plüschtiere zum Mitnehmen. Die Pandas sind ein Geschäft und für die Stadt Chengdu eine Touristenattraktion und Wirtschaftsmotor. Chengdu ist die Hauptstadt des chinesischen Landesteils Sichuan, der Heimat des großen Pandas. In freier Wildbahn kommt er nur hier und in den Bergregionen von Shaanxi und Gansu vor. Dort lebt er auf einer Höhe von 1500 bis 3000 Metern in Laub- und Nadelwäldern und in abgelegenen Höhlen. Der Mensch hat die Bären vielerorts verdrängt. Ihr Lebensraum ist kleiner geworden. Um die Art zu erhalten, hat Chinas Führung vor fast 40 Jahren von Chengdu aus die ersten Schutzprogramme aufgebaut. Hier gibt es heute die größte Panda-Aufzuchtstation der Welt. Li Xinyu macht ein Gehege sauber. Sie ist in der Panda-Aufzuchtstation als Tierpflegerin für 9 große Pandas zuständig. Solange du mit Herz dabei bist und aufmerksam bist, ist alles gut, sagt Li Xinyu. Du musst als Pfleger sehr aufmerksam sein, jeden Tag die Umgebung sauber machen, die Tiere beobachten und Bambus auswählen. Wenn man das gut macht, dann gibt es keine Probleme und sie bleiben gesund. Die meiste Zeit schlafen ihre Schützlinge oder fressen Bambus. Sie bewegen sich gemächlich durch die bepflanzten Gehege und scheinen sich dabei nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Aktiver sind die Panda-Babys, die oft verspielt mit anderen Jungtieren rumtollen oder klettern und dabei etwas tollpatschig daherkommen. Das finden viele Besucher süß. Mit keinem anderen Symbol pflegt Chinas Staats- und Parteiführung ihr Image so erfolgreich wie mit ihrem Nationaltier. China setzt Pandas in der Diplomatie gezielt ein, als Botschafter. Länder, mit denen die Beziehungen gut sind, bekommen Pandas als Leihgabe für ihre Zoos. Anderen wird dies versagt. Diese sogenannte Panda-Diplomatie ist Teil der chinesischen Softpower. Auch Deutschland hat Pandas im Zoo Berlin. Zweimal gab es dort schon Nachwuchs, zwei Zwillingspärchen. Für den Zoo sind die Pandas Publikumsmagnete. Dafür bezahlt er Geld an China, 1 Million US-Dollar pro Jahr. Doch die Pandas bleiben eine Leihgabe. Sie gehören der Volksrepublik. Auch die Jungtiere müssen zurück nach China. Die erstgeborenen Zwillinge Pitt und Paul mussten Ende 2023 nach Chengdu. Die beiden lassen sich nun in Chengdu von Besuchern bestaunen. Die inzwischen ausgewachsenen Pandabären leben in getrennten Gehegen. Pandas sind Einzelgänger. Li Xinyu kennt vor allem Paul gut. Sie ist für ihn zuständig und ruft ihn bei seinem chinesischen Namen Meng Yuan. Er habe sich gut eingelebt in Chengdu, verstehe sogar Chinesisch bzw. den Sichuan-Dialekt. Deutsche Eigenschaften habe er aber auch mitgebracht, meint sie. Ich glaube, in unserer Vorstellung sind Deutsche sehr streng. Und er ist auch so. Wenn man ihn zum Beispiel trainiert und ihm zur Belohnung einen Apfel gibt, dann starrt er einen an. Er besteht auf die Belohnung und beobachtet das sehr streng. Ansonsten gibt es viel Bambus zu fressen, eine große Auswahl. Manche Pandas sind wählerisch, sagt Pflegerin Li Xinyu. Ein Panda mag zum Beispiel eine bestimmte Bambussorte, während ein anderer eine andere Sorte bevorzugt. Besonders schön findet sie es, wenn ihre Pandas schön rund und mollig werden, so wie auf den vielen Panda-Bildern, die die Stadt schmücken.
Eva Lambi-Schmidt unterwegs unter Pandas in Chengdu. Über Panda-Diplomatie und chinesisch-deutsche bzw. bayerische Beziehungen sprechen wir gleich mit dem China-Experten Felix Li. Nach Musik von einem Projekt, das sich am Sichuan Conservatory of Music gegründet hat. High Person. Knuffige Pandas, Teehäuser und Mahjong gehören hier genauso dazu wie enormer technischer und wirtschaftlicher Aufschwung. Chengdu boomt. Und das hat Einfluss auch auf deutsche und bayerische Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Das weiß auch Felix Li, deutsch-chinesischer Journalist und China-Experte. Unter anderem hat er 9 Jahre als Korrespondent aus China für die Taz berichtet. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Hallo, Herr Li.
Guten Tag.
Wenn wir über Sichuan und Chengdu sprechen, müssen wir tatsächlich auch über Bayern sprechen. Seit 2023 gibt es nämlich ein sogenanntes Partnerschaftsabkommen zwischen dem Freistaat und Sichuan. Deswegen bekommt der Tierpark in München übrigens auch die Pandas, die 2 Pandas.
Ja, genau, ja, ja.
Jetzt sind die Pandas das eine, aber wie groß ist denn speziell der bayerische Fußabdruck in Sichuan? wirtschaftlich gesehen?
Ja, also es gibt einige Firmen, bayerische Firmen oder große Unternehmen, die da in Sichuan natürlich schon vertreten sind. Dazu gehört Siemens auf jeden Fall. Dazu gehört BMW, ist da auch schon aktiv. Nicht so sehr in Sichuan selbst, aber in dieser Stadt Chongqing, die umrundet ist von der Provinz Sichuan. Und die Allianz hat da eine größere Niederlassung in Chengdu, durchaus noch so ein bisschen in den Anfangsschuhen mit dem Ausblick, da doch vor allem in naher Zukunft dann stärker vertreten zu sein. Und natürlich sind da, dafür steht Bayern ja auch, für viele mittelständische Unternehmen, Zulieferer und so weiter. Die haben da auch sicherlich da schon den Fuß gefasst. Es gibt noch keine zentrale Datei, die das so erfasst hat, wie viele bayerische Unternehmen da jetzt genau dort sind. Aber im Zuge dieser Go-West-Strategie, die von der chinesischen Führung da Mitte der 10er Jahre ausgerufen wurde, sind insgesamt viele deutsche Unternehmen diesem Aufruf gefolgt und darunter halt auch bayerische.
Markus Söder hat das ganze Jahr auch unter dem Mantel der, ich nenne es mal Beziehungspflege, gesetzt. Es war auch ein sicherlich diplomatisches Vorgehen von seiner Seite, da dieses Partnerschaftsabkommen einzugehen. Das böse Wort für Diplomatie wäre jetzt Abhängigkeit. Wie steht es denn momentan um die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China?
Naja, Herr Söder hat das ja auch so ein bisschen als Kontrapunkt genommen zur damaligen Ampelregierung, die ja mit der wertegeleiteten Außen- und Wirtschaftspolitik doch auf diese Abhängigkeiten, die Deutschland in einigen doch zentralen Branchen von China inzwischen hat, da auch aufmerksam zu machen. Zumindest De-Risking war ja immer das Stichwort unter der Ampelregierung, also sich weniger von China abhängig zu machen. Zugleich ist natürlich schon so, dass gerade die deutschen Unternehmen in den letzten Jahrzehnten massiv vom Aufstieg Chinas profitiert haben und dort auch sehr, sehr profitträchtig, zumindest bis vor kurzem noch, dort vertreten waren. Und ich glaube, Herr Söder wollte da so ein bisschen einen Kontrapunkt setzen und sagen, wenn die Ampelregierung sagt, wir sollen weniger China, unser Engagement in China abbauen, dann hat er gesagt, nee, dann lassen wir Bayern uns doch nicht darauf ein, sondern intensivieren diese Beziehung. Aber ja, die Beziehungen zu China sind insgesamt sehr, sehr viel schwieriger geworden. Das liegt zum einen an den geopolitischen Zerwürfnissen. China unterstützt ja Putin im Angriffskrieg bei der Ukraine. China verhält sich zunehmend auch in der eigenen Region aggressiver gegenüber Taiwan, gegenüber den Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres. Und das ist natürlich, das macht das alles nicht einfach. Und vor allem ist China sehr viel selbstbewusster geworden. Also China hat ja lange gerade auf die Deutschen hochgeschaut, weil die Deutschen genau das liefern konnten, was China zum Aufstieg brauchte, zum wirtschaftlichen Aufstieg, nämlich Maschinen, chemische Vorprodukte und Autos. Und in einigen dieser Bereiche hat China inzwischen nicht nur aufgeholt, sondern überholt. Und China ist da inzwischen sehr, sehr professionell und geschickt darin, mit einem umfassenden Plan sehr, sehr stark strategisch Schlüsselindustrien aufzubauen, die vor allem zwei Zielen dient, nämlich selbst das eigene Land technologisch von vor allem vom Westen unabhängig zu werden, autark zu werden. Das sind die Chinesen noch nicht komplett, aber zunehmend. Aber es geht noch weiter. China fördert eigene moderne Schlüsseltechnologien, um den Rest der Welt von China abhängig zu machen. Und das verfolgt die chinesische Führung höchst strategisch, höchst ambitioniert und konsequent.
Wie lassen sich denn diese Abhängigkeiten, wie Sie sagen, die China gerade auch aufbauen möchte, wie lassen die sich im Zaum halten?
Ja, das ist sehr schwierig, weil gerade die Deutschen befinden sich doch schon in einem Dilemma. Also so große Unternehmen wie BASF, wie Siemens, wie Volkswagen, die so massiv investiert haben in China, die können gar nicht mehr ohne China. Wenn sie sich von sich aus zurückziehen würden in China, dann hätten sie so hohe Abschreibungen, weil sie so viel da investiert haben. Aber vor allem, weil denen ein so wichtiger Markt dann verloren geht, dass sie wären, dann würden in der Weltliga nicht mehr mitspielen. Und zugleich versucht ja China in den Bereichen, wo sie wissen, da hinken sie technologisch noch hinterher und da gibt es noch so einige Nischen, gerade im Maschinenbau, wo die Deutschen stark sind, so unsere Hidden Champions aus Niederbayern, von der Schwäbischen Alb, vom Schwarzwald und so weiter. Auf die hat es Peking nach wie vor abgesehen und lockt die auch nach China. Ist unglaublich charmant, aber natürlich mit dem Ziel, deren Wissen abzusaugen, deren Technologie abzunehmen, und zwar mit dem gleichen Ziel, wie das einmal bei VW und auch bei Siemens war. Wenn man das dann selbst kann, besser kann, dann schmeißt man sie wieder raus. Ich glaube, was man auch von deutscher und europäischer Seite machen müsste, man müsste sich vor allem der eigenen Stärken bewusst werden, also genau diese Nischentechnologien nochmal ausfindig machen und dann auch politisch nutzen. Also bislang ist es so, wir Deutschen tun uns ja sehr, sehr schwer, Politik und Wirtschaft zu stark miteinander zu verknüpfen. Die Politik soll sich ja nicht in Unternehmen zu sehr einmischen. Aber in China gibt es diese Trennung nicht. Also Wirtschaft ist immer ein Instrument auch für politische Ziele. Und entsprechend rabiat geht China davor. Und bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, das auch zu tun. Und die zweite große Waagschale ist natürlich, dass der europäische Binnenmarkt momentan immer noch sehr, sehr wichtig ist, auch umgekehrt wiederum für chinesische Unternehmen. Auch da tut man sich von deutscher, europäischer Seite schwer, das politisch zu instrumentalisieren. Aber ich glaube, das muss man künftig tun. Und damit die Europäer da nicht zerrieben werden, muss man da geopolitisch, geoökonomisch doch auch stärker agieren, also Wirtschaft und Politik zusammendenken.
Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen die Lage eingeordnet haben. Felix Li, Journalist, Autor und China-Experte. Jetzt bleibt am Ende eigentlich nur noch die Frage, wenn die Pandas irgendwann im Münchner Zoo sind, werden Sie die dann anschauen?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn die irgendwie neu sind und wenn die auch noch jung sind, dann sind die unglaublich niedlich verspielt. Das Tolle an Pandas ist, sie mögen Menschen.
Das ist toll, das ist eine gute Eigenschaft.
Ja.
Vielen Dank, Felix Li.
Auf jeden Fall.
Ja, danke Ihnen.
China, mein Vater und ich. So heißt ein Buch, das Felix Li gerade veröffentlicht hat, über den Aufstieg Chinas zu einer Supermacht und darüber, was seine Familie in Wolfsburg damit zu tun hat. Ein ausführliches Gespräch mit Felix Li über seine eigene Geschichte und die seiner Familie finden Sie in ARD Sounds bei 1:1, der Talk. Musik von Denise Ho. Sie ist Sängerin, Schauspielerin und Aktivistin für Demokratie. Weil sie die regierungskritische Regenschirmbewegung in Hongkong unterstützt hat, landete ihre Musik auf der schwarzen Liste und wurde von den chinesischen Streamingdiensten gelöscht. Seitdem produziert sie ihre Musik selbst. Denise Ho kämpft außerdem für die Rechte von queeren Menschen in China. Dass sie Frauen liebt, hat sie 2012 öffentlich gemacht. In unserer Sendung heute sind wir ja unterwegs im chinesischen Chengdu. Die Stadt gilt als relativ offen und LGBTIQ-freundlich. Die Betonung liegt auf relativ. Eva Lambi-Schmidt.
Jay Zhang liebt es, tanzen zu gehen. Zum Beispiel in den berühmten schwulen Club Butterfly in Chengdu. Eine Großraumdisco mit pinken und blauen Partylichtern und Hausmusik, Pop-Rap und K-Pop-Beats. Überwiegend Männer kommen hierher. Zwischendurch gibt es Drag-Queen-Shows. Dabei treten Tänzer auf, die mit extravaganten Kostümen mit Geschlechterrollen spielen. Nach der Party geht's für viele oft mitten in der Nacht zu einem Barbecue-Restaurant in der Nähe. Der Laden hat den Spitznamen Xiaoxianyu, kleine Fee. Die Besitzerin nennt sich selbst kleine Fee und auch viele Schwule fühlen sich wie Feen, weshalb der Ort ziemlich bekannt und beliebt geworden ist. Jay lebt seit 4 Jahren in Chengdu. Er ist froh, dass er hier offen schwul leben kann. In Chengdu akzeptiere ihn sein privates Umfeld, so wie er ist. Und auch der Lifestyle gefällt ihm. In weiten Teilen Chinas ist das nicht so sorglos möglich. Es gibt zwar wenig offene Gewalt, aber gesellschaftliche Ausgrenzung. Homosexualität ist zwar seit 1997 nicht mehr verboten, doch in der Gesellschaft vielerorts ein Tabu. Jays Eltern, hunderte Kilometer weit entfernt in Xi'an im Norden des Landes, bekommen das Urteil der anderen zu spüren. Wenn es nur um mich geht, ich bin von zu Hause ausgezogen, nach Chengdu gekommen und genieße mein Leben hier wirklich sehr. aber der ganze Stress lastet auf meinen Eltern. Das bereitet mir große Schmerzen. Das ist etwas, was beiden Generationen, mir und meinen Eltern, zu schaffen macht. In Chengdu sei die Atmosphäre entspannter, als Jay es aus anderen Städten gewohnt ist. International ist Chengdu gar bekannt als Gaydu, als Hauptstadt der LGBTIQ-Community. Das findet Jay allerdings übertrieben. Dieses Image werde in der chinesischen Hauptstadt Peking von der Staats- und Parteiführung vor allem als Problem wahrgenommen. Die Regierung spielt das absichtlich herunter. Diese Kultur in Chengdu ist für sie im politischen System unerwünscht. In Chengdu gibt es zwar viele Bars, die als Gay-Bars in der Szene bekannt sind, offiziell bezeichnen sie sich aber nur als LGBTQ-freundlich. Sie bezeichnen sich nicht offiziell als Schwulen- oder Lesbenbar. Auch Barbetreiber Nevin Chen ist vorsichtig. Die Regierung hält das für eine Schande. Sie will den Ruf als Schwulenhauptstadt loswerden. Keine der Bars kann von sich behaupten, eine Schwulenbar zu sein. Es gibt ungeschriebene Regeln, dass die Bar auch weibliche Gäste haben muss. Was Veranstaltungen angeht, ich weiß, dass ein großer Club versucht hat, was Großes zum Thema Drag zu organisieren. Aber dann wurde das Event plötzlich abgesagt. Seit der Machtübernahme von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor 14 Jahren geht der Staat verstärkt gegen die LGBTIQ-Community vor. Dabei geht es um alles, was der Staat als Aktivismus betrachtet, zum Beispiel organisierte Gruppen und Veranstaltungen. Zhang Feng veranstaltet regelmäßig Lesungen und Diskussionsrunden in seinem kleinen Buchladen in Chengdu. Für ihn ist klar, wo die rote Linie ist. Politische Themen aus der Hauptstadt, die chinesische Führung und das politische System dürfen nicht diskutiert werden. Auch öffentliche Veranstaltungen über die Rechte von Schwulen, Lesben und Transpersonen seien tabu. Insbesondere im vergangenen Jahr seien die Behörden in Chengdu dahingehend strenger geworden, beobachtet Zhang. Früher galt Chengdu in China in dieser Hinsicht als sehr liberal. Doch nun bemüht sich die Regierung sehr, dieses Image zu ändern und geht äußerst hart gegen sexuelle Minderheiten und Homosexualität vor. Auch einigen kleinen Buchhandlungen, die Diskussionen zu diesen Themen veranstaltet hatten, wurde untersagt, weitere Veranstaltungen anzubieten. Manche Orte stehen gar unter strenger behördlicher Beobachtung. Wenn wir ein Plakat aufhängen und Leute zum Trinken in unsere Bar einladen, sehen wir mehr Sicherheitspersonal. Manchmal kommen Polizisten direkt herein und kontrollieren die Ausweise. Sagt diese Person, die in einer LGBTIQ-freundlichen Bar gearbeitet hat. Seit 2023 habe die Polizei fast täglich Kontrollbesuche gemacht. Die Bar hat unter anderem Veranstaltungen organisiert zu Themen wie LGBTIQ, Feminismus oder Außenpolitisches wie die Lage in Nahost und im Iran. Der Druck der Behörden und die jahrelange Einschüchterung zeigt Wirkung. Die Bar hat im April dicht gemacht. Wir dürfen hier zwar leben, aber wir dürfen nicht als Gruppe auftreten oder unsere Meinung äußern.
Post-Punk von vier Frauen aus Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan. The Hormones mit einem Track aus ihrem neuen Album, das frei übersetzt einen recht dystopischen Titel hat, Weltuntergangstraum nämlich. Punk kann Chengdu, das haben wir gerade gehört. Aber kann Chengdu auch Rap und Hip-Hop?
Hier nimmt Jianchen seine Songs auf, in einem Heimstudio, in einem mehrstöckigen, in die Jahre gekommenen Wohnblock mitten in Chengdu. Vom Wohnzimmer aus geht es direkt ins Studio. Ein paar Akustikelemente, Decken und Vorhänge isolieren den Raum. Jianchen, ein junger Chinese mit Dreadlocks und schwarzem T-Shirt, rappt ins Mikrofon, während ein Freund von ihm am PC auf Aufnahme klickt. So entstand sein erstes Album GUK im vergangenen Jahr. Seine jüngste Single kam im März raus. Ich war jeden Tag im Studio. Wir haben geredet, dann geschrieben, dann aufgezeichnet, viele Male aufgezeichnet und dann endlich veröffentlicht. Chengdu im Landesteil Sichuan ist die Hip-Hop-Hochburg Chinas. Viele heute berühmte chinesische Rapper hatten hier vor etwas mehr als 10 Jahren ihren Anfang, zum Beispiel Xie Di oder Wang Yitai. Junge Rapper hatten damals angefangen, in Kellerbars und umgebauten Lagerhallen Musik zu machen und im lokalen Sichuan-Dialekt auf die ausländischen Hip-Hop-Beats zu reimen. Unser Sichuan-Dialekt eignet sich im Hip-Hop sogar besser als Mandarin, das Hochchinesisch. Wir können im Sichuan-Dialekt bestimmte Flows, das heißt Rhythmus, Betonung und Tempo, wiedergeben, was mit Mandarin manchmal nicht möglich ist. Das liege daran, dass das Hochchinesisch melodischer ist. Beim Singen ergibt das eine eigene Dynamik. Der Dialekt im Landesteil Sichuan sei hingegen monotoner, deswegen lasse es sich besser rappen. Sunny Sun ist Direktorin des A4 Kunstmuseums in Chengdu. In einer 3-monatigen Ausstellung hat sie im vergangenen Jahr die Hip-Hop-Kultur Chengdus vorgestellt, die erst aus dem Westen kam und dann in China Wurzeln geschlagen hat. Über 2 Etagen erstrecken sich die bunten Farben der Albumcover, der Veranstaltungsposter und der Monitore, auf denen Ausschnitte aus Fernsehshows laufen, die die Künstler zu ihrer Musik inspiriert haben. Wenn wir mit Rappern und Hip-Hop-Künstlern sprechen, ist eines immer das Thema. Chengdu hat ein besonders gutes urbanes Umfeld. Chengdu ist eine sehr offene Stadt und ihre Einwohner sind optimistisch, was zur Entstehung vieler unterschiedlicher Kulturen geführt hat. Der größte Ausstellungsraum des Museums ist wie ein urbaner Raum gestaltet, mit einem Auto, einem Motorrad, einem Zebrastreifen und einem kleinen Skatepark. Die Wand zeigt ein riesiges Graffiti, welches Besonderheiten von Chengdu zeigt, unter anderem die Renmin-Nanlu, die südliche Volksstraße, die sich als lange Straße von Süden nach Norden durch die Stadt zieht. Der Aufzug im Museum ist wie eine Bar eingerichtet, mit einer Theke, 2 Barhockern und Aufklebern an den Wänden. Ich denke, das ist einfach der Lifestyle. Bei der Hip-Hop-Kultur dreht sich vieles um das Straßenflair. Und das hat als Musikform seinen Weg in immer mehr Veranstaltungsorte und Bars gefunden und ist zu einem sehr prägenden Aspekt dieser Kultur geworden. In Chengdu gibt es einige Hip-Hop-Bars, zum Beispiel in Langueifang, einem Unterhaltungskomplex mit vielen Restaurants und Bars im Zentrum der Millionenstadt, welcher zum Hotspot für das Nachtleben geworden ist. Auch Rapper Jianchen kommt oft hierher. Das ist der Ort, wo man am ehesten Rap begegnet. Auch an Orten wie Eastern Suburb Memory oder der Chunxi-Fußgängerzone gibt es viel Rap. Bevor er zur Musik gefunden hat, hat Jianchen sich mit Niedriglohnjobs durchgeboxt, als Lieferdienstfahrer, Verkäufer und Kellner. Besonders für junge Menschen in China ist es schwierig, einen guten Job zu finden. Die Wirtschaft schwächelt. Mit seinen Songs verdient er zum ersten Mal richtig was, sagt er. In seinen Texten schreibt er über sein Leben, auch über Mobbing-Erfahrungen. So richtig politisch darf Rap in China allerdings nicht sein. Chinas kommunistische Staats- und Parteiführung zensiert alles, was veröffentlicht wird und was aus ihrer Sicht eine Bedrohung für ihre Legitimität oder die gesellschaftliche Stabilität darstellt. Das betrifft das Internet, journalistische Publikationen, Bücher, Filme und Songtexte. Sie wollen definitiv nicht, dass man über die Realität schreibt, daher gibt es einige Einschränkungen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es immer mehr Lösungen als Probleme gibt. Rapper Jianchan ist optimistisch und das will er mit seinen Texten weiter verbreiten.
Eva Lambi-Schmidt unterwegs in der Rap-Szene Chengdus. Wo wir jetzt auch noch ein bisschen bleiben wollen, das hier ist der Rapper Tai, wahrscheinlich Chengdus erfolgreichster Solo-Rapper. Dieser Titel heißt übersetzt so viel wie eine Pose einnehmen oder vielleicht einfach posen. Wir haben Pandas gestreichelt, Mahjong gespielt, Tee getrunken, Musik gehört. Aber was wir noch nicht gemacht haben, genau, richtig schön scharf gegessen.
Eine belebte Straße im Zentrum der chinesischen Millionenstadt Chengdu. Eine Girlande getrockneter Chilischoten hängt am Eingang eines Gewürzladens. Hier riecht es nach Chili, Knoblauch und Pfeffer. Verkäuferin Yang Hua rührt mit einer Schaufel in einem großen Pott. Darin eine leuchtend rote Brühe. Rinderteig, fermentierte Chilibohnenpaste, Sichuan-Pfeffer, Chilischoten und fermentierte schwarze Bohnen werden vermengt. Dazu noch mehr als ein Dutzend Gewürze. Dann wird es den Tag über so köcheln gelassen. In Chengdu essen die Menschen gerne scharf. Für die berühmte Schärfe des chinesischen Landesteils Sichuan braucht es Zeit und Muße. Stundenlang rührt Yang Hua immer mal wieder, nur so entfaltet sich das Aroma. Besonderen Geschmack verleiht der Sichuan-Pfeffer, der in dieser Region wächst. Er hinterlässt ein Kribbeln auf der Zunge. Sichuan-Pfeffer kann auch Schmerzen lindern. Manche Menschen mit Zahnschmerzen nehmen zum Beispiel ein Pfefferkorn in den Mund. Das führt zu einem Taubheitsgefühl, sodass es nicht mehr so sehr schmerzt. Erzählt Yang Hua, während sie auf einen Korb mit roten und grünen Pfefferkörnern zeigt. Die Brühe wird nach dem Kochen zu einer festen Paste, die in Blöcke geschnitten und so verkauft wird. Das ist die Basis für den berühmten Hotpot, eine Art chinesisches Fondue, auch Feuertopf genannt. Der Gewürzblock wird dafür mit Tee aufgegossen und zu einer Brühe gekocht. Der Sichuan-Pfeffer ist die Seele der Küche in Sichuan. Die allererste Eigenschaft ist Ma, betäubend. Und dann in der Reihenfolge Ma, La, Xian, Xiang, betäubend, scharf, frisch, aromatisch. Er beschäftigt sich seit Jahren privat in einem Heimatverein mit der Geschichte und der Kultur Chengdus. In einem Hotpot-Restaurant dampft die Schärfe über den Tischen vor sich hin. In jedem Tisch ist ein elektrischer Kochtopf eingelassen, in dem Kunden selbst Zutaten in der Brühe kochen können. Pansen, Gänsedarm, Rindfleisch, Schweineaorta und Entenmagen. Rentner Zhou Jihua hat viel Fleisch und Innereien bestellt. Das ist er am liebsten. Wir fügen Laoying-Tee zur Brühe hinzu. So lässt sich die Schärfe mildern, erzählt Xia Rong, Chef des Restaurants. Seine Hotpots gibt es in mal mehr und mal weniger scharf, je nach Geschmack. In seiner Küche stapeln sich bereits vorbereitete Töpfe mit der Gewürzpaste, die nur noch aufgegossen und den Kunden serviert werden. Seine Gewürzmischung ist selbst gemacht, das Rezept behält er für sich. Die Konkurrenz ist groß. Hotpot-Restaurants gibt es in Chengdu an fast jeder Ecke. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. 1000 Leute haben 1000 Geschmäcker. Jedes Hotpot-Restaurant hat seinen eigenen Stil und seine eigenen Stammkunden. Neben der Schärfe gehört zum Essen auch Zeit und Geselligkeit. Besonders beim Hotpot sitzen alle stundenlang um den dampfenden Topf, reden, essen, warten, trinken und genießen das Zusammensein. Es ist Abend. Draußen ist es dunkel und belebte Straßen im Stadtzentrum machen die Nacht zum Tag. Auf Klappstühlen und an kleinen Tischen auf den Bürgersteigen essen hier viele zu Abend, an Imbissständen oder den Außenbereichen von Restaurants. Vom ohrenbetäubenden Straßenlärm und den dicht vorbeifahrenden Motorrollern lassen sie sich dabei nicht aus der Ruhe bringen. Wie Hu Kai, der mit seinen Freunden hier sitzt. Dieses Gefühl ist wirklich schön, voller Leben, sehr bodenständig. So sind wir eben. So leben die Menschen in Chengdu, ganz gemächlich. So können wir es auch genießen. Manchmal geht es nicht nur um den Geschmack. Freunde können sich treffen und miteinander plaudern und so ihre Freundschaft vertiefen, sagt die 24-jährige Wu Jiayi. Auch sie sitzt gleich gegenüber an einem Tisch am Straßenrand. Natürlich darf die Schärfe beim Essen dabei nicht fehlen. Es scheint, als hätten unsere Familien schon seit unserer Kindheit, wenn sie zu Hause gekocht haben, Chili hinzugefügt.
Und wissen Sie noch die Eigenschaften des Sichuan-Pfeffers? Betäubend, scharf, frisch, aromatisch. Vielen Dank an ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt, die uns in Sichuans Hauptstadt Chengdu mitgenommen hat.
Das war Weltmacht China, unser Sommer-Special in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk. Wir sind ab dem 1. September wieder für euch da und da haben wir wieder coole Themen für euch am Start, unter anderem über die Kulturrevolution und die Schlafkultur in China. Habt einen schönen Sommer und wir hören uns im September. Bis bald.